Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist Freitag, der 21.11.25. Ich bin Benjamin Golme und heiße Sie herzlich willkommen. Im brasilianischen Belém soll heute der Klimagipfel der Vereinten Nationen enden. Seit dem 10. November tagen Zehntausende Politiker, Wissenschaftler und Lobbyisten in der Stadt im brasilianischen Norden. Der SPD-Politiker und Bundesumweltminister Carsten Schneider war natürlich auch vor Ort. Von Reportern der BBC wurde er gefragt, wie ihm Belém als Austragungsort gefällt.
It's a great city. Warm people. It's the best place for a COP, because we have social, it's a city. We are in the city and it's a gate to the Amazonia. I couldn't imagine a better place.
Ich darf übersetzen, Belém ist eine großartige Stadt, hier sind herzliche Menschen, es ist der beste Ort, wir sind in der Stadt, es ist das Tor zum Amazonas und ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen. Das ist eine interessante Aussage des Ministers. Die Übernachtungskapazitäten reichten nicht aus und so sind extra Kreuzfahrtschiffe angereist und es wurde sogar ein Teil des Regenwaldes gerodet, um eine Autobahn vom Flughafen in die Stadt zu bauen. Regenwaldroden für einen Gipfel, auf dem Deutschland dann 1 Milliarde Euro zusagt, um Rodungen zu vermeiden. Es sind genau diese Widersprüche, die an der Glaubwürdigkeit der Klimapolitik rütteln. Wir haben heute den Unternehmer Axel Pieper zu Gast. Er hat eine spannende Position. Pieper will den CO2-Ausstoß weltweit senken und warnt vor den Folgen des Klimawandels. Zur gleichen Zeit hält er von der deutschen Politik rein gar nichts und geht hart mit Merz und von der Leyen ins Gericht. Außerdem bei uns. Vor 30 Jahren wurde das Abkommen von Dayton vereinbart. Unter Führung der USA und Präsident Bill Clinton wurde so der Bosnienkrieg beendet. 30 Jahre später gibt es aber immer noch keinen richtigen eigenständigen Staat. Stattdessen wacht ein hoher Repräsentant über Bosnien-Herzegowina und die Republika Srpska. Über diesen Schwebezustand sprechen wir mit dem Journalisten Boris Kalnoki. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Gaza-Resolution verabschiedet. Das ist auch deswegen besonders bemerkenswert, weil in diesem Gremium häufig Uneinigkeit zwischen den Vertretern des Westens und Russland und China herrscht. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Pierre Heumann nach Tel Aviv und fragen ihn, wie groß die Hoffnung auf dauerhaften Frieden ist und warum erneut Bomben gefallen sind. Der Kommentar des Tages von Oliver Gorus widmet sich der Geschäftemacherei im Sumpf der deutschen Parteienlandschaft. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Heute soll die Klimakonferenz COP30 in Brasilien enden. Es gab ja viele Schlagzeilen rund um das Thema. Indigene Aktivisten haben den Gipfel gestürmt und dabei Sicherheitskräfte verletzt. Brasilien hat den Regenwald gerodet, um eine Autobahn zu bauen. Friedrich Merz hat abfällig über Belém gesprochen und wurde deswegen als Nazi und Sohn Hitlers beschimpft. Aber entscheidend ist am Ende, wie die Klimapolitik der Zukunft aussieht und welche Auswirkungen sie auf Gesellschaft und Unternehmen hat. Wir begrüßen Axel Pieper. Er ist seit über 25 Jahren Unternehmer in der Nähe von Stuttgart. Er führt einen Betrieb mit rund 450 Mitarbeitern und sie bauen energieintensive Anlagen für die Textilindustrie. Außerdem hat er mit mehreren Wissenschaftlern den Verein 4P Solutions gegründet. Der Verein sucht vernünftige Antworten auf den Klimawandel. Herr Pieper, herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie.
Gehen wir nochmal zurück. Einige Tage, da ging es los mit COP30. Mit welchen Zielen war man denn gestartet?
Ja, also letztendlich ging es mal darum zu prüfen, was überhaupt die Ziele der einzelnen Länder sind. Die werden ja jedes Jahr praktisch abgefragt, um das 1,5 bis 2 Grad Ziel zu erreichen. Dann macht man so eine Art Fortschrittscheck auf der Konferenz. Dann geht es natürlich um die Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer, die ja auf 1.300 Milliarden pro Jahr in Baku verabschiedet wurde. Dann geht es halt darum, ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den Fossilen zu finden und darüber zu diskutieren, glaube ich, auch den Ausbau des Loss-and-Damage-Fonds, wie der ausgestaltet werden soll. Also da geht es dann mehr darum, wie man mit den Konsequenzen des Klimawandels umgeht.
Wenn Sie vom Ausstieg aus den fossilen Energien sprechen, da kündigt sich ja schon der erste Interessenkonflikt an. Also die ölfördernden Länder haben ja bereits kundgetan, dass sie nicht aufhören werden, Öl zu fördern. Und die Vereinigten Staaten, die zwar nicht anwesend sind, aber immer über allen schweben, die gehen zurück zu fossilen Brennstoffen.
Ja, das scheint insgesamt ein Trend zu sein. Also die USA ist ja Drill Baby Drill wieder unterwegs. Russland sieht sich natürlich auch nicht daran gebunden. Die ganzen ölexportierenden Golfstaaten haben auch natürlich kein so besonders großes Interesse daran. Und viele andere Länder merken einfach, dass sie mit einer Energiewende, so wie wir sie in Deutschland praktizieren, nicht zurechtkommen und finden auch irgendwo wieder zurück zu den fossilen Energieträgern. Das ganz große Problem ist natürlich, dass China und Indien, die allein für 40% der Emissionen fossiler verantwortlich sind, gar nicht richtig Teil des Pariser Klimaabkommens sind.
Sie haben jetzt diesen Klimaanpassungsfonds schon mal angesprochen. Also die Vereinigten Staaten gehen zurück. Deutschland hingegen hat zunächst mal 60 Millionen Euro für einen Klimaanpassungsfonds zugesagt. Und gestern kam dann der Milliardenhammer. 1 Milliarde Euro deutsches Steuergeld fließen in einen Waldschutzfonds. Und das gleichzeitig in Zeiten der deutschen Wirtschaftskrise. Wie kommt das bei Ihnen an?
Also ich finde, man muss das zu Ende denken. Und zwar in dem Sinne, dass man bei CO2-Einsparung auf Effizienz achten sollte. Und nach Möglichkeit sollte man ja die Maßnahmen als erstes ergreifen, die den größten Hebelarm haben, um CO2 einzusparen, aber gleichzeitig die geringsten Kosten. Wir in Deutschland gehen da ja ein bisschen einen Sonderweg. Wir fangen eigentlich bei den teuersten Maßnahmen an, zum Beispiel der ganze Gebäudesektor. Da haben wir pro Tonne CO2, haben wir teilweise Vermeidungskosten, die liegen bei 800 Euro oder sowas in der Größenordnung. Wenn man sich die globale Wiederaufforstung und den Waldschutz anschaut, dann würden die CO2-Vermeidungskosten oder auch CO2-Extraktionskosten, die liegen nur bei 50 Euro die Tonne CO2. Von daher muss man das schon irgendwo als ein sinnvolles Instrument ansehen, wenn man Regenwald schützt und ihn wieder ausbaut, weil es eben kosteneffizient ist. Und es ist nicht immer notwendig, im eigenen Land Klimaschutz zu betreiben, sondern man kann das auch mit globalen Partnerschaften und dort eben viel wirkungsvoller und kosteneffizienter. Von daher finde ich, also grundsätzlich würde ich das nicht verteufeln. Es muss halt auch gewährleistet sein, dass es tatsächlich praktiziert wird vor Ort.
Das ist ja ein spannendes und auch ein bisschen heikles Thema, denn über solche Programme wird viel diskutiert. Beispielsweise werden ja dann die Menschen, die dort vor Ort leben, daran gehindert, in diese Wälder zu gehen und sie so zu nutzen, wie sie das bislang genutzt haben.
Ja, das ist natürlich nicht sinnvoll. Also meine Ansicht ist, wenn man mit Entwicklungsländern solche Projekte macht, die Wiederaufforstung, dann sollten es Win-Win-Win-Situationen sein, also Win für das Klima bzw. CO2-Vermeidung. Win für den Investor, der da rein investiert, aber auch Win für die lokale Bevölkerung, die in Wiederaufforstungsprojekten vielleicht Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Verbesserung ihrer Situation finden. Wenn das mit, ähnlich wie wir es in der EU machen, mit Verboten einhergeht für die Menschen, dann werden wir in den Entwicklungsländern niemals eine Akzeptanz herbeiführen, dass auch die indigene Bevölkerung sich hinter den Klimaschutz stellt, sondern dann werden die das auch mit bekämpfen und das ist kontraproduktiv.
Ich frage mich allerdings, ob der deutsche Steuerzahler da in der Breite in Zukunft tatsächlich Verständnis für haben wird, wenn es also darum geht, ob man hier Stadtbäder schließt oder ob im sozialen Bereich eingespart wird und zugleich fließt dann 1 Milliarde Euro von Deutschland in Regenwaldprojekte, damit irgendwo etwas nicht bewirtschaftet wird.
Das ist richtig, das muss man den Menschen vermitteln, aber wir geben ja noch viel, viel mehr im eigenen Land aus. Also wenn wir mal schauen, was uns bisher die Energiewende gekostet hat mit Ausbau der Erneuerbaren, dann sind wir da bei Kosten Richtung 400 Milliarden Euro, die wir schon investiert haben in das Projekt erneuerbare Energien. Im Bereich Gebäude sind das auch so Richtung 270 Milliarden, die wir da schon reingesteckt haben. Und wenn wir gucken, wie viel wir noch im eigenen Land investieren wollen bis 2045, dann reden wir über 3.000 bis 4.000 weitere Milliarden. Und wenn wir es aber schaffen, mit Maßnahmen durch globale Kooperation zu einem viel, viel günstigeren Preis mehr CO2 einzusparen, dann müsste es, denke ich, jedem einleuchten, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee sein könnte, dass man eben durch globale Partnerschaften mit weniger finanziellem Einsatz mehr erreichen könnte.
Ich denke, der Punkt würde tatsächlich einleuchten, wenn man sagen würde, also nee, 300 Milliarden müsst ihr nicht ausgeben, wenn ihr 2 Milliarden gebt. Das könnte durchaus funktionieren.
Ob es dann so eine Relation ist, aber wenn ich, sagen wir mal, diese 300 Milliarden halbieren könnte auf 150 Milliarden, indem ich globale Maßnahmen mit einbeziehe in meinen Maßnahmenkatalog und nicht nur versuche, das Klima im Alleingang in Deutschland zu retten, dann denke ich, müsste das jedem einleuchten. Und da müssen wir uns, denke ich mal, ein bisschen ganzheitlicher und globaler aufstellen in unserer Denkweise auch. Aber das hat auch was mit den Medien zu tun und unserer Politik.
Sie haben jetzt ja schon einige Kosten aufgezählt. Ich glaube aber, dass die Kosten, die gerade richtig präsent sind, da noch gar nicht dabei sind. Wir bekommen aktuell täglich Meldungen über Traditionsunternehmen, die vom Markt verschwinden oder die insolvent sind, die es zum Teil schon seit 120, 140 Jahren gibt. Sie sind in Baden-Württemberg tätig, eine der stärksten wirtschaftlichen Regionen Deutschlands und sogar Europas. Wie sehen Sie denn aktuell die Situation bei Ihnen bzw. bei den Kollegen, bei den anderen Unternehmern im Ländle?
Ja, die ist dramatisch. Man hört jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen, Firmen, die Personal abbauen, Firmen, die in die Insolvenz gehen, sehr schlechte wirtschaftliche Perspektiven, es wird nicht mehr investiert, Unternehmer sind frustriert, weil sie von vielen dargestellt werden als Ausbeuter und die den Klimawandel überhaupt herbeigeführt haben durch ihr Verhalten und so weiter und so fort. Also Unternehmer sein in den heutigen Zeiten ist kein wirkliches Vergnügen, sondern extrem anspruchsvolle, herausfordernde Aufgabe.
Sie haben ja Kunden in der ganzen Welt. Wenn Sie mit denen sprechen, wie blicken die jetzt auf Deutschland? Geht es auch manchmal um diese Energiepolitik?
Das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich habe neulich mal mit einem chinesischen Kunden zu tun gehabt und dann haben wir dem erklärt, dass bei uns die Kosten gestiegen sind, dass also die Anlage in Zukunft eben teurer sein wird, als sie vor ein paar Jahren noch war. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ihr macht da in Deutschland so eine komische Klimapolitik und Verbotspolitik. Ich sehe nicht ein, dass ich deswegen mehr für das Produkt bezahlen muss, nur weil ihr ganz komische Politik macht in Deutschland, also was die Energiewende angeht. Also ich glaube, viele Länder und viele Kunden, die belächeln Deutschland in ihrem Alleingang, das Klima retten zu wollen.
Wie sieht es denn bei Ihnen jetzt aus? Glauben Sie, dass Sie diese Belastungen noch länger tragen können, diese hohen Energiepreise?
Also für uns ist das jetzt nicht direkt ein Problem, weil wir selber nicht energieintensiv sind. Aber unsere Kunden sind es. Und das große Problem ist, wenn sie alle Kunden in Europa verlieren oder einen Großteil der Kunden, weil sie eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind aufgrund der hohen Energiekosten, dann verlieren sie auch ihre Entwicklungspartner. Und dann wird es auch immer schwieriger, am Kunden dran zu sein und mit den richtigen Lösungen aufzuwarten. Und es ist ein ganz fatales Signal, wenn wir hier in Deutschland und in Europa immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil wir dann auch immer weiter weg sind von den Märkten, wo unsere Kunden uns auch helfen können, die richtigen Produkte zu entwickeln. Und das ist eine fatale Entwicklung gerade. Und man merkt einfach immer mehr, wie viel mehr Wettbewerbsfähigkeit in den asiatischen Ländern vorherrscht und wie viel besser die geworden sind. Also das ist ein Alarmsignal und zwar in allen Branchen. Also das ist nicht nur im Automobil so, sondern das ist im Maschinenbau so. Das setzt sich überall fort. Wir sind stehen geblieben und andere haben sich erheblich weiterentwickelt.
Der Ökonom Hans-Werner Sinn ist der Auffassung, wenn jetzt in Europa weniger fossile Rohstoffe verbraucht werden, dann wird der Preis sinken. Und darum werden dann andere Länder diese Rohstoffe vermehrt einsetzen. Dem Klima ist damit nicht geholfen, aber Europa ist geschadet. Das ist so die Hans-Werner Sinn-These. Wie stehen Sie zu der?
Ja, absolut richtig. Das ist mit den fossilen Energieträgern ist es so, sobald die sozusagen zur Verfügung stehen und sobald die geborgen sind, also ausgebeutet sind, werden sie auch aufgebraucht. Und wenn wir uns dazu entscheiden, sie nicht aufzubrauchen, dann wird sie am Weltmarkt anderer verwenden. Und der Preis wird natürlich fallen, wenn wir hier in Europa im großen Stil sagen, nein, wir wollen das nicht. Aber dann wird es andere Abnehmer geben. Und die werden dann mit einem meist schlechteren CO2-Fußabdruck die gleichen Produkte produzieren, wie wir es hier tun, mit einer wesentlich höheren Energieeffizienz. Und damit ist dem Klima überhaupt nicht gedient. Das ist kontraproduktiv.
Ich finde Ihre Position übrigens richtig spannend, denn einerseits nehmen Sie die CO2-Frage wirklich ernst und sind der Auffassung, dass man es reduzieren muss. Andererseits sehen Sie den deutschen und auch den europäischen Weg als falsch an. Da kann man gar nicht sagen, wo Sie jetzt politisch stehen, oder?
Das wüsste ich auch gerne manchmal, wo ich politisch stehen sollte. Wenn ich mir anschaue, was die Politiker machen, dann weiß ich gar nicht, wo ich mich am besten verorten soll. Ja? Also weil keiner in meinen Augen das so macht, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Es haben ja viele Hoffnungen in die neue Regierung gesetzt und für mich ist der einzige Lichtblick ist Frau Reicher, aber ansonsten wird da eine falsche Politik einfach fortgeführt jetzt und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wen ich wählen sollte, wenn jetzt Wahl wäre.
Der Bundesumweltminister Schneider spricht immer noch von Klimaneutralität, auch der Kanzler spricht von Klimaneutralität und es wird eine Erhöhung des CO2-Preises kommen. Also inwiefern macht die aktuelle Koalition aus CDU, CSU und SPD nicht eigentlich eine Habeck-Politik? Denn auch das Heizungsgesetz soll ja letzten Endes so kommen, wie Habeck es geplant hat. Und jetzt führen sie sogar den Industriestrompreis ein.
Ja, es ist völlig irre, was da passiert. Wir bräuchten eigentlich eine Trendwende. Wir bräuchten eine komplette Abkehr von der bisherigen Politik. Aber was man sieht, ist genau das Gegenteil, sondern es wird einfach nur fortgeführt. Und das ist natürlich fatal. Das wurde schon dadurch unterstrichen, dass die Regierung damit begonnen hat, das Klimaschutzgesetz, was ja 2021 eingeführt wurde oder auch vom Bundesverfassungsgericht verabschiedet wurde, dass das jetzt sogar noch ins Grundgesetz Einkehr gehalten hat. Also das war für mich der erste Aha-Effekt und der erste Schock dieser Regierung, dass wir dieses Gesetz, was Klägern von allen möglichen Aktivisten Tür und Tor öffnet, ständig nur die Klimaschutzziele einzuklagen. Und wir sitzen praktisch in einem Klimagefängnis, was wir uns selber gebaut haben, wo wir gar nicht mehr rauskommen und haben die strikteste Klimapolitik und die strikteste Klimagesetzgebung in der ganzen Welt. Und damit haben wir uns ohne Not in beide Knie geschossen und visieren jetzt praktisch als nächstes die beiden Ellenbogen auch noch an.
Vielleicht können Sie mir das als Unternehmer mal erklären, warum die Industrie dem nicht schon seit Jahren stark widerspricht, sondern eigentlich so wirkt, als wenn sie da mitmachen würden und es selber forcieren würden.
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat mich auch immer gewundert. Also ich selber habe mich nicht so verhalten, sondern ich habe gesagt, man muss was dagegen tun. Das ist der falsche Weg. Deswegen haben wir auch unseren Verein 4P Solutions gegründet und sind seit einigen Jahren dabei, zu versuchen, eben auf diese Missstände aufmerksam zu machen und Alternativen aufzuzeigen. Warum hat man das in anderen Bereichen nicht getan? Die DAX-Konzerne, bei denen ist es ja wie in der Politik, da werden die Vorstände für ein paar Jahre gewählt und die sind auch der Politik teilweise hörig, beziehungsweise werden über Subventionen irgendwo ein Stück weit alimentiert und motiviert, dass sie da mitmachen. Deswegen von den Großkonzernen kann man da eigentlich viel erwarten. Die werden erst dann wach, wenn es kurz vor knapp ist. Und das ist jetzt gerade, von der Chemieindustrie melden sich jetzt glücklicherweise ein paar, aber viel zu lange war es viel zu ruhig. So, und der 70% der Arbeitsplätze werden vom deutschen Mittelstand geschaffen und aufrechterhalten. Und diese Firmen sind meistens viel zu fleißig damit beschäftigt, ihre Arbeitsplätze auch weiter zu garantieren und ihre Arbeit zu machen, als dass sie sich um diese Themen kümmern. Und die sind auch schlecht organisiert. Und wenn uns in Deutschland irgendwas gelungen ist, dann ist es medial, das Thema Klimaangst und Klimaschuld in den Köpfen zu verbreiten. Und das ist lange Zeit unkritisch praktisch von allen Beteiligten akzeptiert worden. Hat aber zu einer totalen Polarisierung unserer Gesellschaft geführt und auch in der Politik, in die Aufspaltung nach rechts und links. Und mittlerweile merken die Menschen, glaube ich, dass wir da auf dem Irrweg unterwegs sind. Und die Stimmen werden immer lauter, auch von Mittelständlern, die sagen, hallo, wir müssen hier was tun. Aber eigentlich ist es schon 5:05. Die Hütte brennt, die Unternehmen kippen reihenweise um, verlassen das Land. Also es müsste dringend was passieren, aber leider haben wir eine politische Landschaft, die das nicht zulässt, die einfach nur weitermachen wird, wie es bisher gelaufen ist.
Heute soll die Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP30 enden. Im November 2026 wird sie übrigens dann in der Türkei abgehalten, genauer gesagt in Antalya. Wir sprachen mit Axel Pieper, der Ingenieur und Betriebswirt, ist Teil des Vereins 4P Solutions, der eine globale CO2-Minderung befürwortet, aber europäische oder deutsche Alleingänge ablehnt. Herr Pieper, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, hat mich gefreut.
Am Mittwochabend haben wir in unserer Live-Sendung 1820 mit Markus Prezell gesprochen. Es ging ja um den deutschen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Weimer und seine Firma verdienen Geld mit der Vermittlung von Politikern an Unternehmer. Bei uns im Kontrafunk hat Markus Prezell dann gefordert, dass der Staatsminister seine Anteile an seinem Unternehmen verkaufen soll. Ob Zufall oder nicht, keine 16 Stunden später hat Weimer tatsächlich gehandelt. Er übergibt seine Unternehmensanteile an einen Treuhänder und wird keine Gewinnausschüttung erhalten. Ob er damit auch die aktuelle Kontroverse los wird? Nein, jedenfalls nicht, wenn es nach unserem Kommentator Oliver Gorus geht.
Das windige Unternehmen, das Staatsminister Weimer und seiner Frau bisher je zur Hälfte gehört, und das wegen Urheberrechtsverletzungen bereits in den Schlagzeilen stand, vermarktet im Kerngeschäft Premium-Vernetzung in entspannter Atmosphäre am Tegernsee mit der halben Bundesregierung. Für den Preis von 60.000 Euro darf man mit den Fürsten speisen, für 80.000 darf man mit ihnen für vertieftes Netzwerken im Separé verschwinden und Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger üben. Dass der Champagner den ganzen Abend überfließt, daran kann kein Zweifel bestehen. Als Namen für seinen Politikpuff schmückt sich Weimer mit Ludwig-Erhard-Gipfel, während Ludwig Erhard im Grab rotiert. Das Nachrichtenportal Apollo News von Max Mannhardt berichtete als erstes über die Geschäfte des Staatsministers, weitere folgten, aber der harte Kern der regierungsnahen Medien schweigt erstmal eisern und versucht, den Skandal dadurch einzudämmen, damit der Kumpel seinen Sessel in Berlin behalten kann. Manche erinnern sich noch, dass Wüst, der heutige Ministerpräsident von NRW, einst wegen einer ziemlich identischen Affäre sein Generalsekretärspöstchen räumen musste. Er verkaufte nämlich damals Einzelgespräche mit Ministerpräsident Rüttgers für 20.000 Euro. Damals, vor 15 Jahren, deckte das der Spiegel auf. Weimer ist der typische politische Unternehmer. Er bezieht seinen Profit aus der Nähe zur Regierung und monetarisiert seine Verbindungen als Mitglied der Regierung. Solche parasitären Lebensentwürfe sind nicht kapitalistisch, sondern korporatistisch. Seine Komplizen in den Staatsämtern, die seine Verkupplungen durch ihre Anwesenheit, Verfügbarkeit und Bereitschaft zu Einflussgesprächen unterstützen, sind schlichtweg korrupt. Man fragt sich natürlich, welches Honorar sie für ihren Beitrag an dem Gipfel am Tegernsee erhalten. Der Verkauf von Pharmaprodukten oder Masken an Regierungen war zuletzt ähnlich gelagert, ließ sich aber nur 3 Jahre ausbeuten, dafür immerhin hochprofitabel. Der Hochlauf der Rüstungsindustrie monetarisiert gerade ähnlich lukrativ das Geschäftsfeld Kriegsangst. Die Union ist diesbezüglich ein tiefer Sumpf. Die SPD steht dem in nichts nach. Nur ist dort das Geschäftsfeld das Soziale. Die Grünen haben für ihre politischen Unternehmer zuletzt fleißig das Geschäftsfeld Klima aufgebaut. Und die SED-Komplizen leben vor allem vom Kampf gegen rechts. Die EU, der ÖRR und die Kirchen sind Spezialfälle, aber ebenso Teil des korporatistischen Sumpfgebiets. Alle 4 Parteien zusammen bewirtschaften den Steuerzahler parasitär mit ihren NGOs, ihren Verbindungen bis in höchste Staatsämter und ihren kreativen Leistungen. Der wertschöpfend arbeitende Bürger ist der Wirt. Die AfD hatte bislang noch keine Gelegenheit, ihr korporatistisches Geschäftsfeld aufzubauen, weil ihr noch der Zugang zu Ämtern und damit Budgets und Verbindungen fehlen. Aber systembedingt wird es nicht lange dauern, bis sie beim Geldabgreifen mitmacht, sobald sie sich in ersten Bundesländern aufgestellt hat und damit ein Angebot für parteinahe Korporatisten geschaffen hat. Diese drohende Konkurrenz im organisierten Parteienkorporatismus ist der eigentliche Grund für Brandmauer- und Verbotsfantasien und dafür, dass die Union bei der Dämonisierung der AfD so vehement mitmacht. Denn die AfD wird vermutlich ein ähnlich gelagertes Geschäftsfeld wie die Union aufbauen wollen und der Union Marktanteile streitig machen. Das Ganze ist unvermeidlich in einer Parteienherrschaft. Die Anreizstrukturen erzeugen systematisch das Duett zwischen korrupten Politikern und regierungsnahen politischen Unternehmern. Erst wenn das System wieder in eine echte, selbstverwaltende, dezentrale Volksherrschaft mit parteiunabhängigen Direktmandaten und echter Subsidiarität zurückgebaut würde, wäre kein Raum mehr für großflächigen, systematischen Korporatismus und Korruption. Einen realistischen, friedlichen Pfad vom einen zum anderen System kann ich allerdings nicht erkennen. Die Frösche werden den Sumpf natürlich nicht trockenlegen.
Das war unser Kommentar des Tages von Oliver Gorus. Am 10. Oktober hat Donald Trump seinen bislang größten außenpolitischen Erfolg erzielt. Die von den USA geleiteten Verhandlungen für eine Waffenruhe in Gaza waren erfolgreich. Am Montag hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Gaza-Friedensplan mit einer Resolution unterstützt. 13 Länder sprachen sich dafür aus. China und Russland haben auf ein Veto verzichtet und sich enthalten. Die Resolution sieht unterschiedliche strittige Punkte vor. Dazu gehören die Entwaffnung der Hamas, aber auch ein glaubwürdiger Weg für eine palästinensische Selbstbestimmung und Staatlichkeit. Es gibt also schwierige Kröten für beide Seiten zu schlucken. Wir begrüßen dazu unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Trump-Plan ist bei den Vereinten Nationen angekommen und führte zu einer eigenen Resolution im Sicherheitsrat. Was bedeutet dieser Beschluss?
Er bedeutet zunächst mal, dass dieser Trump-Plan eine internationale Legitimität erhält, weil er eben vom Sicherheitsrat angenommen wurde. Das könnte Einfluss haben auf Investoren, auf Hilfsprogramme und auf die Rolle anderer Staaten. Aber man muss vor Euphorie warnen, denn das Ganze ist noch sehr vage und viele Punkte sind noch offen und umstritten.
Die Hamas hat erklärt, dass sie diese Resolution ablehnt. Welche Punkte führen zu dieser Ablehnung?
Es ist vor allem die Entwaffnung der Hamas. Die Hamas ohne Waffen ist eben keine Hamas mehr. Und die Hamas will verhindern, dass sie da quasi impotent wird. Und deshalb lehnt sie das ab. Wie das dann weitergeht, ob wer sich am Ende durchsetzt, das ist eine der offenen Fragen. Die Israelis sagen, also wenn die Hamas nicht freiwillig die Waffen ablegt, dann übernehmen wir das. Die Amerikaner sagen, wenn die Hamas die Waffen nicht freiwillig abgibt, dann wird es sehr böse ausgehen, sagt aber nicht, wer das dann übernehmen soll. Das ist letztlich die große Frage. Wer soll die Hamas entwaffnen? Es ist ja eine internationale Einsatztruppe vorgesehen, die das übernehmen soll. Aber wie diese Einsatztruppe bemannt werden soll, also welche Nationen das mitmachen, ob es Indonesien ist, die Türkei, Katar oder andere Nationen, das ist offen. Und zum Beispiel, wenn es die Türken sind mit den Katari, dann muss man sich fragen, ob die Türken wirklich willens sind, die Hamas zu entwaffnen, da sie eigentlich in derselben Ideologie zu Hause sind.
Die UN-Resolution spricht von einem Weg zu einer Staatlichkeit. Das ist ja schon deswegen etwas kurios, weil etliche Länder der Welt einen Palästinenserstaat bereits anerkannt haben, darunter auch Mitglieder des Sicherheitsrats wie Frankreich oder Großbritannien. Bedeutet dieser Weg, dass es dann auch tatsächlich einen funktionierenden Staat geben wird?
Wahrscheinlich nicht, das ist ja so vage formuliert und wie Sie sagen, eigentlich ein Rückschritt gegenüber den Absichtserklärungen Frankreichs oder Großbritanniens. Das ist weder konkretisiert hier in der Resolution, noch gibt es einen Zeitplan, wann das geschehen soll, noch wie das aussehen soll. Also das ist alles sehr vage und offen für wahrscheinlich ziemlich heftige Diskussionen. Jetzt hat aber der Kronprinz von Saudi-Arabien nach seinem Besuch in Washington hat er einen Terminplan vorgegeben, was das ein bisschen konkreter macht. Er hat gesagt, Donald Trump, bis in 5 Jahren musst du mir versprechen, dass dieser Staat existiert. Und das ist 5 Jahre, sind zwar sehr viel, besonders auch im Nahen Osten, da kann sehr viel passieren. Aber immerhin, das ist eine konkrete Vorgabe eines wichtigen Partners bei diesem Friedensprogramm.
Gestern Vormittag erklärte das israelische Militär, es sei beschossen worden und habe mit einem Luftangriff geantwortet. Da sollen 25 Menschen getötet worden sein. Wie stabil ist die Lage aktuell im Gazastreifen?
Sie ist sehr unstabil. Fast täglich kommt es zu gegenseitigen Gewaltakten. Die beginnen meistens bei der Hamas, von Hamas-Aktivisten, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt auf israelische Soldaten schießen, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Und die Israelis verstehen da keinen Spaß. Sie schlagen sehr schnell zurück, scheuen sich auch nicht davor, überproportional zu reagieren, weil sie eben eine Abschreckung wollen, um diesen Waffenstillstand vielleicht doch noch realisieren zu können.
Dieser Trump-Plan vom 10.10. galt deswegen auch als charmant, weil er viele Akteure eingebunden hat. Da war Ägypten dabei, da war die Türkei dabei und er nahm alle in die Pflicht. Das war damals so ein bisschen die Hoffnung, dass man es so schafft, Ruhe in die Region reinzubringen. Jetzt sind so 1,5 Monate vergangen. Trauen Sie sich schon, eine erste Bilanz zu ziehen, ob diese Hoffnung vom 10.10. noch da ist?
Also bei mir ist sie nicht da. Und zwar aus folgendem Grund. Wie ich schon angetönt habe, es sind noch zu viele Fragen offen. Ein Problem wurde gelöst. Die lebenden Geiseln sind aus dem Gazastreifen befreit, sind wieder in Israel. Von den Leichen sind alle zurückgegeben worden, bis auf 3. Die Hamas offenbar nicht findet, was durchaus glaubwürdig ist in diesem Gebiet von Geröll und Schutt. Aber eben andere wichtige Punkte sind noch offen. Und damit wären wir bei der Phase 2 des Trumpschen Friedensplans, nämlich die Entwaffnung der Hamas und die Installation einer Art Regierung ohne die Hamas für den Gazastreifen. Und dann in der dritten Phase der Aufbau des Gazastreifens. Das alles hängt sehr eng miteinander zusammen, denn solange die Hamas nicht entwaffnet ist, wird sich wohl kein Investor dazu bewegen lassen, im Gazastreifen zu investieren, weil er damit rechnet, dass sein Investment bald wieder zerstört wird, wenn die Hamas wieder aggressiv wird.
Jetzt ist ja bekannt geworden, dass Donald Trump auch eine Art Friedensplan für die Ukraine entworfen hat. Außerdem möchte er den Konflikt im Sudan klären. Dann hat er angekündigt, dass er sich selber auch an die Spitze einer Gaza-Friedensorganisation setzen möchte. Und er hat angekündigt, an die Spitze der Taskforce für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu gehen. Kann der Mann das alles leisten?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne sein Potenzial und seine Fähigkeiten zu wenig. Ich kann nur sagen, auf diesem engen Gebiet, das ich von Tel Aviv aus überblicke, dass er einiges erreicht hat, mehr als viele andere vor ihm, also mehr als Biden und auch mehr als Netanyahu, indem er eben die Geiseln zurückgeholt hat. Das wird ihm hier sehr hoch angerechnet. Ob er die Sudan-Krise lösen kann, ob er die Ukraine-Krise lösen kann, ob er die Weltmeisterschaft führen kann, das kann ich nicht beurteilen.
Lassen Sie uns jetzt in das Westjordanland gehen. Im Oktober soll es über 260 Angriffe von israelischen Siedlern auf Palästinenser gegeben haben. Welcher Art waren diese Angriffe?
Ja, das waren im Moment, findet die Olivenernte statt und das war das eine Ziel von Angriffen. Also Siedler, und wir kommen gleich darauf zu sprechen, was das für Leute sind. Die wurden von Siedlern angegriffen, um die Olivenernte zu stören. Die Oliven sind ein wichtiger Teil des Einkommens von Palästinensern in der Westbank. Und sie werden auch von Hunderten von israelischen Freiwilligen unterstützt, auch um ihre Solidarität zu zeigen und in der Hoffnung, dass die Siedler dann davon absehen, die Olivenernte zu stören. Das ist aber nicht der Fall. Also Palästinenser und israelische Helfer wurden angegriffen. Das ist das eine Ziel. Ein anderes Ziel sind Dörfer und Häuser, die angegriffen werden. Da ist bisher zum Glück noch niemand ums Leben gekommen. Es gab zwar materielle Schäden. Man muss sagen, die Stimmung ist sehr aufgeheizt in der Westbank, zumal auch ein Teil der Palästinenser Terroraktivitäten ausüben, wie vorgestern, als einer in ein Auto gerammt ist und ein Siedler wurde dabei getötet und zwei schwer verletzt. Also die Stimmung ist sehr aufgeheizt.
Diese Olivenernte kommt ja nicht überraschend. Wenn ich mir vorstelle, jetzt wird irgendwo in Frankreich mal wieder Weinlese betrieben, das weiß jeder, wann das ist, man weiß ja auch jeder, wo das ist. Und wenn es dann aber ständig Angriff auf die Weinlese gäbe, da wäre doch sofort die Gendarmerie vor Ort, da wäre die Polizei vor Ort. Wie ist das denn im Westjordanland? Ist das ein rechtsfreier Raum?
Das ist das zweite Problem, das ich ansprechen wollte. Die Polizei und die Armee, die verhalten sich nach Aussagen von Leuten, die das gesehen haben, sehr passiv. Die Armee ist dann zur Stelle, wenn die Siedler schon wieder weg sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Außenverteidigungsminister Katz hat vor einiger Zeit die Administrativhaft für Siedler abgeschafft. Das heißt, die Leute können gar nicht in Gewahrsam genommen werden. Das ist ein Riesenproblem, weil jede Gewalt von Siedlern die Palästinenser wieder zur Gewalt anstachelt. Und das Potenzial, das haben sie. Sie werden beliefert aus dem Iran via Syrien oder Jordanien mit Waffen und mit Raketen. Das heißt, sie könnten, wenn sie wollten. Kommt hinzu, dass der Präsident der Palästinenser, Mahmoud Abbas, sehr schwach ist und eigentlich zu wenig unternehmen kann, um die Palästinenser zurückzuhalten, die den Terror suchen.
Aber Moment, wir sprechen jetzt ja nicht vom Terror von Palästinensern. Das, was wir jetzt für Berichte haben, das sind ja überwiegend Angriffe von israelischen oder jüdischen Siedlern auf Palästinenser.
Das ist das, was Sie in den Medien lesen, aber es gibt hier regelmäßig auch Angriffe von Palästinensern auf Siedler. Und was ich sagen wollte, ist, dass sich das gegenseitig heraufschaukelt. Also jeder Angriff von Siedlern ermuntert die Palästinenser, einen Gegenangriff zu starten, auch wenn das nur Einzeltäter sind, und umgekehrt.
Also wenn den Palästinensern im Westjordanland die Ernten zerstört werden, wenn es auch Berichte über Angriffe auf Häuser und Menschen gibt, wenn immer mehr Siedlungen gebaut werden und wenn die israelische Regierung gegen diese Gewalt nicht vorgeht, da klingt das ja schon wie eine Form von schleichender Vertreibung der Palästinenser. Stehe ich das falsch?
Das wird den Israelis vorgeworfen oder einem Teil der Israelis. Man muss sehen, dass die Siedler eine starke Lobby haben innerhalb der Regierung. Also die Minister Smotrich und Ben-Gvir. Smotrich ist für die Verwaltung der Westbank zuständig und Ben-Gvir für die Polizei. Die beiden wohnen selber in den besetzten Gebieten. Smotrich und Ben-Gvir haben sehr viele Sympathien und identifizieren sich mit den Siedlern, sodass eben die Polizei sehr langsam eingreift. Offiziell ist es kein Ziel der Regierung oder dieser beiden Minister, die Palästinenser zu vertreiben. Aber es könnte durchaus sein, dass mit der Zeit Palästinenser aus ihren kleineren Dörfern verschwinden und in die Städte übersiedeln oder vertrieben werden, damit diese kleineren Gebiete für Siedlungen zur Verfügung stehen. Das ist eine der Strategien, die verfolgt wird von den siedlernahen Ministern.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Gaza-Resolution verabschiedet. Wir bedanken uns bei unserem Korrespondenten Pierre Heumann in Tel Aviv.
Vielen Dank, schönen Tag.
Vor 35 Jahren war die Welt in heller Aufregung. Die Berliner Mauer war gefallen, der Kalte Krieg galt als beendet. Ein Wind of Change fegte durch die Gassen. Doch nach diesem großen Aufatmen wurde klar, der Kalte Krieg hatte auch Stabilität gebracht. Nun muss sich die Welt neu sortieren. Der Vielvölkerstaat Jugoslawien zerbrach und unterschiedliche Ethnien kämpften um die Vorherrschaft. Im Südosten von Europa brach Krieg aus. Der Bosnienkrieg forderte über 100.000 Todesopfer, mehr als 2 Millionen Menschen waren auf der Flucht. Die internationale Gemeinschaft schaltete sich ein und erreichte das Abkommen von Dayton. Dieses Abkommen jährt sich jetzt zum 30. Mal und wir blicken auf die Lage vor Ort. Dazu begrüßen wir Boris Kalnoki, deutsch-ungarischer Journalist mit Schwerpunkt auf Osteuropa. Herr Kalnoki, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Beschreiben Sie uns bitte die Situation damals vor 30 Jahren vor den Verhandlungen des Dayton-Abkommens.
Ich war damals Korrespondent, reiste auch herum in Bosnien und dieses Land stand wirklich am Rand des Verschwindens von der Landkarte. Niemand konnte sich so richtig vorstellen, wie eine Lösung aussehen soll. Viele Regionen waren komplett zerstört, die Hälfte der Menschen waren weg oder tot. Und alle rangen um irgendein Rezept, um das Land zu befrieden. Ich würde hier den Begriff Staatengemeinschaft mit Vorsicht benutzen. Übrigens, es war erst die Einmischung der Amerikaner, die ein Ende des Krieges ermöglichte.
An den Verhandlungen waren berühmte Staatsmänner wie Helmut Kohl, Bill Clinton, Jacques Chirac und Viktor Tschermomyrdin auf russischer Seite beteiligt. Das sind dann tatsächlich auch schon fast alle, die dabei gewesen sind. Wenn Sie sagen Staatengemeinschaft, war das vielleicht nicht ganz. Das war tatsächlich ein relativ kleiner Kreis von Politikern. Die haben dann zwischen Bosnien, Serben und Kroaten verhandelt und dieses Abkommen erzielt. Würden Sie sagen, das war generell erfolgreich?
Ja, wie definieren wir Erfolg? Der Krieg wurde beendet und seither ist er nicht wieder ausgebrochen. Das ist natürlich schon ein Erfolg. Ungefähr 1 Million Menschen sind innerhalb der ersten 10 Jahre nach Bosnien zurückgekehrt. Das kann man auch als Erfolg werten. Wirtschaftlich gelang in gewissem Maße ein Wiederaufbau, viele Häuser wurden repariert, aber das Bosnien von vor dem Krieg, das ist bis heute verschwunden. Es ist kein komplexer Vielvölkerstaat mehr, wo in jeder Stadt, an jedem Ort, in jeder Region aus allen Volksgruppen Bewohner da sind, sondern die ethnischen Säuberungen haben sich als endgültig erwiesen, auch jene, die zurückkehrten in ihre eigenen Häuser. Wenn sie da in der Minderheit waren als ethnische Gruppe, diese Häuser haben sie dann schnell verkauft und sind lieber in Regionen umgezogen, wo sie unter ihresgleichen waren. Wir haben also heute ein Bosnien, das wirklich ethnisch getrennt ist.
Das soll jetzt gar nicht zynisch klingen, aber mal ein bisschen out of the box gedacht. Brauchte es diese Homogenität, die jetzt erreicht ist, um dieses Pulverfass da eben zu lösen?
Also ein Pulverfass ist es ja weiterhin. Dadurch, dass wir ethnisch homogene Gebiete haben, ist natürlich auch die Versuchung gewachsen, auf lange Sicht sich abzuspalten. Die bosnische Seite möchte gerne einen viel zentraler organisierten Staat haben, also nicht die Konföderation, die wir heute haben, und die Serben möchten sich gerne abspalten. Ein Grund dafür ist natürlich auch diese ethnische Homogenität.
Wir gehen jetzt in etwas komplizierte, aber durchaus spannende Details. Also Bosnien. Unter diesem Namen ist die Region ja wohl am bekanntesten. Dazu gehört dann aber auch noch Herzegowina, das gemeinsam mit Bosnien verwaltet wird. Und zum politischen Gebiet gehört außerdem die Republika Srpska mit der Hauptstadt Sarajevo. Sarajevo liegt aber gar nicht im Gebiet der Republika Srpska. Erklären Sie uns bitte, warum das so ein komplexes Gebilde geworden ist.
Die Hauptstadt der Republika Srpska ist eigentlich Banja Luka, wird von dort auch lokal regiert mit einem eigenen Parlament, aber die gemeinsame Regierung des Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina, die ist natürlich in Sarajevo, dort ist auch das Parlament. Dort versucht man dann Gesetze zu verabschieden und dort sind zentrale Institutionen angesiedelt, die unter der Ägide der Staatengemeinschaft im Laufe des ersten Jahrzehnts nach dem Krieg errichtet wurden, beispielsweise ein oberstes Gericht.
Die Republika Srpska ist nach meinem Eindruck am wenigsten bekannt. Da leben über 1 Million Menschen, aber die können gar nicht von einem Ende zum anderen Ende reisen, ohne das Staatsgebiet quasi zu verlassen. Srpska ist geteilt. Warum hat man das so gemacht?
Also reisen können sie eigentlich schon, nur sie verlassen eben das Staatsgebiet, das aber offiziell ja gar nicht als Staatsgebiet betrachtet wird. Bosnien-Herzegowina gilt international als ein Staat. Sie verlassen diesen Staat also nicht, sie verlassen ihren Teilstaat. Das ist ungefähr so, als wenn sie nicht ganz so, so viel ernster natürlich, aber als würden sie jetzt meinetwegen Bayern verlassen und nach Baden-Württemberg gehen. So ist es jedenfalls gedacht. In Wirklichkeit ist es komplexer.
Ja, es ist so, als wenn man in Deutschland reisen würde, aber man müsste einmal kurz durch Tschechien durch.
Genau, es gibt dann Checkpoints und so weiter und eventuell muss man eine andere Währung benutzen. Das ist alles sehr komplex.
Aber warum hat man das gemacht?
Ich glaube, man hat den einzigen Weg gewählt, dem alle zustimmen konnten. Alle wollten ja weg voneinander in Bosnien, die Serben von den anderen, die Kroaten wollten eigentlich auch am liebsten zu Kroatien wiedergehören. Die Bosnier selbst, also die muslimischen Bosnier, waren in einer relativ schwierigen Lage. Wem sollen sie sich anschließen? Die hätten sich höchstens als Schutzmacht die Türkei wünschen können. Das wollte aber auch niemand in der Staatengemeinschaft. Und insofern hat man ein Rezept gewählt, wo jeder seine eigenen Gesetze machen konnte und die Fiktion eines gemeinsamen Staates dennoch aufrechterhalten blieb.
Das Dayton-Abkommen hat dann festgelegt, dass ein hoher Repräsentant eingesetzt werden soll. Der wird nicht durch Wahlen der Bevölkerung ausgesucht, sondern von anderen Staaten und Organisationen. Welche Aufgaben hat dieser hohe Repräsentant?
Der hohe Repräsentant hat die Aufgabe, den Frieden zu wahren. Er ist zuständig für den Aufbau zentraler Institutionen, also ich erwähnte schon das oberste Gericht oder ein Geheimdienst, da hat man versucht aufzubauen, Grenzschutz, all das obliegt ihm und vor allen Dingen muss er entscheiden, ob die Zeit vielleicht gekommen ist, für Bosnien sich selbst zu regieren.
Und er ist befugt, Beschlüsse von gewählten Parlamenten und Präsidenten zu überstimmen?
Genau, also wenn da irgendwas nicht den Vorstellungen der Staatengemeinschaft entspricht, die natürlich, so hoffen wir alle, mit gutem Willen darauf hinarbeiten, einen funktionierenden bosnischen Staat aufzubauen, dann kann er ein Veto einlegen.
Das mag vor 30 Jahren zu Kriegszeiten noch richtig und nachvollziehbar gewesen sein. Wie ist es heute? Sehen Sie das immer noch als richtig an?
Also es sorgt für Spannungen. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr, aber der hohe Repräsentant hat bei einer Parlamentswahl die Regeln für die Wahl, ich glaube einen Tag vorher, geändert, sodass auch die Ergebnisse geändert werden mussten. Die bosnische serbische Führung erkennt ihn überhaupt nicht an. Das hat damit zu tun, dass Russland wieder aggressiver auftritt, das sehen wir ja auch in der Ukraine. Und ermutigt von Russland haben die bosnischen Serben, unterstützt auch von den Serben im Mutterland, beschlossen, diese ganze Struktur, die die Staatengemeinschaft da aufgebaut hat, zu challengen, als Fiktion zu entlarven und ihren eigenen Weg zu gehen. Also sie haben seit 2021 gesagt, wir erkennen den hohen Repräsentanten nicht an. Und zwar deswegen, weil der jetzige Repräsentant, Christian Schmidt, ein Deutscher, damals nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bestätigt wurde im Amt. Also das ist bisher so erfolgt, dass er wurde ernannt, das wurde dann aber vom Sicherheitsrat bestätigt. Und dieses Mal haben sich die Russen gesperrt. Wurde nicht anerkannt vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und die Serben stellen sich also auf den Standpunkt, dass er damit auch gar nicht legitim ist.
Wer hat ihn denn gewählt?
Ja, das macht die Staatengemeinschaft unter sich aus.
Aber ist es richtig, dass es 8 NATO-Staaten und Russland sind, die ihn wählen und dazu noch die EU-Kommission und die Präsidentschaft des Rates der EU?
Das ist sehr schön. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Vielen Dank.
Jetzt haben wir den spannenden Punkt. Wir haben also die Situation, dass er jetzt anders gewählt wurde, als im Dayton-Abkommen beschrieben ist. Wir haben die Situation, dass er nicht von der Bevölkerung gewählt wurde. Und wir haben die Situation, dass er von 8 NATO-Staaten gewählt wurde, von der EU-Kommission und der Präsidentschaft des Rates der EU, aber nicht von Russland. Kurz gesagt, der Westen kann den hohen Repräsentanten gegen Russland durchsetzen und hat es getan.
Ja, das ist übrigens nicht illegal im Gegensatz zur Auffassung der bosnischen Serben, wenn wir diese Vereinbarung genau durchlesen, den Daytoner Vertrag genau durchlesen. Dann wird da zwar der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erwähnt, aber es steht da eigentlich nicht drin, dass es zwingend nötig ist, die Bestätigung durch den Sicherheitsrat.
Jetzt ist also die Möglichkeit im Raum und die russische Sicht und die serbische Sicht ist, dass die Europäische Union hier eigentlich bestimmt, was in Bosnien passiert. Habe ich das richtig dargestellt?
Das ist auch so. Allerdings sind ihre Mittel natürlich begrenzt. Man muss das ja auch durchsetzen können. Bosnien ist eine Fiktion. Es ist relativ schwierig für die bosnisch-kroatische Föderation innerhalb des Gesamtstaates mit, sagen wir mal, Gewalt ihren Willen durchzusetzen im serbischen Teil des Landes. Also um jetzt beispielsweise Milorad Dodik, den bisherigen Präsidenten, der inzwischen zurückgetreten ist, zu verhaften, wie das gefordert wurde, ein Sachverhalt, auf den wir vielleicht noch später eingehen können, dafür müsste man ja tatsächlich mit Polizei kommen und ihn verhaften. Das ist allerdings sehr schwierig, weil die Serben ihre eigenen Sicherheitskräfte haben, die das sicher verhindert hätten.
Da kommen wir sofort drauf zu sprechen. Also er ist ja der gewählte Präsident gewesen, Milorad Dodik. Und am Sonntag muss in der Republika Srpska neu gewählt werden, weil er seines Amtes enthoben wurde. Und zwar wegen Missachtung der Entscheidung des hohen Repräsentanten.
Ja, auch das ist etwas komplexer. Er wurde tatsächlich seines Amtes enthoben und hat das angefochten, hat gesagt, das gilt nicht, weil wir diesen hohen Repräsentanten sowieso nicht als legitim betrachten. Aber letzten Endes, er ist zwar enthoben worden, hat das aber nicht anerkannt, ist aber trotzdem zurückgetreten. Dem gingen Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zuvor. Er hat die Hilfe von Donald Trump erbeten in dieser Sache. Im Endeffekt kam es zu einem Deal, zu einem Kompromiss, in dem die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen Dodik aufhoben. Hier muss man wissen, dass er im Laufe seiner Amtszeit relativ wohlhabend geworden ist, auch mit seiner Familie. Sanktionen gegen ihn wurden aufgehoben und im Tausch, also als Gegenleistung sozusagen, trat er von sich aus von seinem Amt zurück.
Wie stabil ist die Situation heute?
Wir können die Entwicklung seit Dayton in 3 Phasen teilen. Die ersten 10 Jahre waren Wiederaufbau und auch vielleicht Staatenbau, also einen Staat aufzubauen. Dann kamen 10 Jahre der Stagnation, übrigens ausgelöst durch nicht Bosnier, also die muslimischen Bosniaken, nicht durch die Serben. Und seither haben wir 10 Jahre Krise, wo die serbische Seite ständig mit Abspaltung droht und es einfach nicht gelingen will, eine Stabilität zu erreichen. Ich denke mal, dabei wird es vorerst auch bleiben. Russland und Serbien unterstützen beide relativ radikale Haltungen bei den bosnischen Serben.
Die Europäische Union hat angekündigt, Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina aufzunehmen. Wie wahrscheinlich ist dieser Weg?
Dieser Weg ist genauso, meines Erachtens nach, genauso wahrscheinlich wie die Aufnahme Serbiens oder anderer Westbalkanstaaten. Die Europäer wollen das im Grunde nicht. Sie werden in Zugzwang geraten, wenn sie die Ukraine aufnehmen sollten in die EU, dann werden sie sich fragen lassen müssen, ja, was ist denn mit dem Westbalkan, was ist mit Serbien, Länder, die seit sehr langer Zeit auf den Beitritt warten und sicher nicht weniger geeignet sind als die Ukraine. Also da kann sich noch was bewegen. Aber grundsätzlich vor dem Ukraine-Krieg wollten die Europäer eigentlich keine Erweiterung der EU in Richtung Westbalkan, insbesondere die Franzosen nicht. Die Furcht ist, dass die EU dann politisch noch viel unregierbarer wird, viel komplizierter wird und dass in diesen Ländern letzten Endes politische Kräfte die Oberhand haben werden, die eher so aussehen wie die Regierung von Ungarn unter Viktor Orban. Also Kräfte, die das Projekt einer viel zentraleren föderalen EU eher schwächen würden.
Ich mache jetzt mal einen Vorschlag allein mit dem Blick auf die Landkarte und Sie erklären uns, ob das funktionieren kann oder nicht. Mhm. Serbien bleibt erstmal raus aus der EU. Die Republika Srpska geht zu Serbien, weil es da natürlich enge Verbindungen gibt. Das kleine Stück, was man durchqueren muss, um vom einen Teil von Srpska zum anderen zu kommen, der kommt auch noch zu Serbien und der Rest, Bosnien-Herzegowina, geht in die Europäische Union. Das ist so eine Trump-Lösung, oder?
Ja, also das hört sich wunderbar an. Das Problem ist ja, dass das Prinzip weiterhin gelten muss nach europäischer Auffassung, dass man Grenzen nicht durch Gewalt verändern kann. Wenn wir jetzt also diesen Staat auseinanderreißen, ohne dass das durch Referenden beispielsweise zustande kommt, dann hat man ja letztlich als Folge eines Krieges Staatengrenzen geändert und die, insbesondere die EU, hat damit ihr eigenes Grundprinzip außer Kraft gesetzt. Also hier ist einfach eine logische Sackgasse, aus der man nicht herausfindet.
Aber ist es denn überhaupt ein Staat, wenn ein nicht gewählter hoher Repräsentant alle Entscheidungen kippen kann, wenn er meint, dass sie nicht angemessen sind? Es ist doch gar kein Staat, wenn die Bevölkerung nicht selber bestimmen kann, wer die Gesetze erlässt und wer sie...
Ja, ja, es ist ein Protektorat. Es ist de facto ein Protektorat der Staatengemeinschaft, konkreter gesagt der EU. Und das Witzige oder Traurige daran ist ja, dass diese Lösung immer als ein Provisorium geführt wurde. Wir haben also Dayton seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren sagt man, dass es diesen hohen Repräsentanten nur so lange geben muss, bis Bosnien die Art von Stabilität, von politischer und institutioneller Stabilität erreicht hat, die dann eine solche Lösung überflüssig macht. Dann brauchen wir keinen hohen Repräsentanten mehr und die Bosnier können sich selbst regieren, ihre eigene Demokratie aufbauen und so weiter und so fort. Aber der Vertrag von Dayton besagt, dass die Instanz, die letztlich entscheidet, ob Bosnien diesen wunderbaren Zustand erreicht hat, dass sie keinen hohen Repräsentanten mehr braucht. Ja, das ist der hohe Repräsentant selbst. Er muss also selber entscheiden, dass er selbst nicht mehr gebraucht wird. Ob und wann das passiert, ich weiß nicht. Lass uns in 30 Jahren nochmal sprechen.
Das machen wir. Vor 30 Jahren beendete also das Abkommen von Dayton den Bosnienkrieg. Bis heute sind die Staaten aber nicht eigenständig. Wir bedanken uns bei Boris Kalnoki.
Vielen Dank.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Hier beim Kontrafunk geht's natürlich rund um die Uhr weiter mit Berichterstattung und Gesprächen. Unser Team vom Rechtsstaat ist angetreten, um über die Antifa zu sprechen. Gastgeber Michael R. Moser begrüßt Professor Darius Schindler. Gemeinsam diskutieren sie die Einstufung der Antifa Ost als Terrororganisation. Nein, das hat natürlich nicht der deutsche Innenminister entschieden, es war die US-Regierung. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 17 und 22 Uhr.